Ja, schön, mal wieder bei euch zu sein hier in der Baptistengemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, die Nachrichten hört oder im Internet euch mit den weltweiten Entwicklungen beschäftigt. Manchmal kann man immer so ruhig schlafen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist natürlich, gibt viele Menschen, die können einfach wegklicken, fertig. Probleme gibt es nicht, ich sehe keine und interessieren mich nicht. Mich hat in den letzten Tagen oder Wochen das immer wieder beschäftigt. Ja, wie geht es jetzt eigentlich so weiter auf dieser Welt? 60 Millionen Menschen auf der Flucht, vor Hunger, Krieg und Katastrophen. Wo soll das enden? Wie soll das weitergehen? Gibt es irgendwann die große Explosion? Und da habe ich ganz neu einen uralten Text aufgeschlagen und mich damit beschäftigt. Offenbarung 21. Das ist der große Ausblick auf das große Ziel. Das Schönste kommt noch. Am Ende ist nicht das Chaos, das Dunkel, das Elend, sondern am Ende zeigt uns Gott seine Perspektive und wohin die Weltgeschichte führt. Ich möchte die Verse lesen aus Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Eigentlich sind diese Worte so hoch und so gewaltig, dass man fast nicht drüber sprechen kann. Und was da beschrieben ist, das übersprengt eigentlich unser Denken völlig. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, mein Kind sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Eigentlich sind diese Worte, wie ich schon sagte, so groß, so gewaltig, dass man sie eigentlich sich nicht denken kann. Und ich habe mir mal so ein bisschen angelesen, wie denn die verschiedenen Religionen sich das Jenseits denken, um für mich einen Vergleich zu haben, was ist der wirkliche Unterschied. Wie denkt sich der Islam des Jenseits? Im Koran, Sure 56, die Verse 10 bis 25 steht, die Gott nahegebrachten sind in Gärten der Wonne auf Gold durchwirkten Polstern einander gegenüberlegen. Unsterbliche Knaben gehen bei ihnen umher mit Schalen und Kannen und einem Becher aus reinem Wein, der ihnen kein Kopfweh mehr macht und sie nicht betäubt. Und Früchte, die sie am liebsten mögen, und Fleisch von Geflügel, wie sie es begehren, und schwarzäugige, großäugige Mädchen gleich versteckten Perlen als Lohn für das, was sie getan haben. Und sie hören kein Geschwätz und keine Beschuldigung der Sünde, sondern nur das Wort Friede, Friede. Die griechischen Dichter redeten von der Insel der Seligen am Westrand der Erde, und dort dürfen die Lieblinge der Götter sich tummeln und ein kummerfreies Leben voll Genuss und Wonne führen. Und wie war es mit unseren Vorfahren, den Germanen? Es gibt vielleicht Leute, die sagen, meine Vorfahren waren die nicht, aber jetzt denken wir mal in Europa die verschiedenen Germanenstämme, die sich durcheinander gemischt haben, und ein bisschen was davon ist bei uns auch übrig geblieben. Wie haben Sie sich das Jenseits gedacht? Wodans Schlachtjungfrauen würden die im Kampf gefallenen Helden nach Walhalla führen? Walhalla, das ist eine riesige Halle mit 540 Toren, wo gleichzeitig durch jedes Tor 800 Helden einziehen können. Und was werden sie in dieser Halle tun? Sie werden mit Met und Eberfleisch bewirtet und sich an drei Dingen vergnügen: Kampf, Sport und Spiel. Jetzt könnte man weitermachen mit den verschiedenen Jenseitsvorstellungen. Und dann stellen wir auf einmal fest, es geht eigentlich nur um die Fortsetzung dessen, was man sich als irdische Freude denkt. Das, was hier nur kurz währt, wird dort ewig sein. Und wenn man genau hinschaut, es geht eigentlich nur für die Männer. Für die Frauen, die kommen halt im Gepäck irgendwie mit oder gar nicht, je nachdem. Wie total anders, total anders ist da die christliche Hoffnung. Merkt ihr das? Der frühere Bundespräsident Heinemann, also wirklich ganz früher, hat 1969 bei einer Tagung gesagt, und er fasst das in einem Satz zusammen: Wir warten nicht auf bessere Zeiten, wir warten auf den Herrn. Und das gilt auch heute noch. Für Glaubende ist der Herr, Gott selbst, der am Ende steht, das Ziel. Nicht einige schöne Dinge. Deswegen wird es hier herausgestellt: Erstens, der Herr schafft eine neue Heimat. Zweitens, der Herr setzt die vollendete Gemeinschaft. Und drittens, der Herr selbst bringt eine klare Scheidung. Der Herr schafft eine neue Heimat für erneuerte Menschen. Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde am Horizont. Was er genau sah, wir wissen es nicht. Aber die Bibel berichtet uns auch nicht viel darüber, aber schon die Beschreibung der neuen Stadt, wie wir in der Offenbarung lesen, lässt einem den Atem stoppen. Und im Alten Testament ist diese Verheißung ja auch schon ausgesprochen, wie wir es vorhin gehört haben: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und die wird so großartig sein, dass man der vorigen, das was vorher war, gar nicht mehr gedenken wird, von komplett vergessen kann. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde, Jesaja 66, werden Bestand haben, für immer sein. Das ist die eigentliche Hoffnung, die der Christenheit weltweit gegeben ist. Nicht Verbesserung der alten Erde, sondern eine neue Erde, etwas nie Dagewesenes. Und erstmals spricht Gott selbst in der Offenbarung. Wenn ihr die Offenbarung lest, 22 Kapitel, sind immer wieder Stimmen zu reden. Engel, Boten, der Sohn. Aber jetzt spricht Gott selbst: Siehe, ich mache alles neu. Und dem sprachlos staunenden Johannes ruft er zu: Schreib das auf. Denn diese Worte sind wirklich wahr. Gott steht zu seinem Wort. Gott hält sein Wort. Die neue Erde wird zur bleibenden Heimat für die, die auf der alten Erde nur Gäste und Fremdlinge waren. Sie erhalten eine bleibende Stätte, eine unwiderrufliche Heimat, wo man nie mehr vertrieben werden kann. In 1. Korinther 15 wird von der Auferstehung der Glaubenden berichtet, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, einen neuen Leib erhalten wird, der keine Gebrechen mehr kennt, und jetzt hier eine neue Heimat. Unsere Väter in der Christenheit haben gesagt: Leiblichkeit ist das Ziel aller Wege Gottes. Wir sind am Ende nicht irgendwelche Geistwesen, die in irgendwelchen Geisträumen umherschweben, sondern Leiblichkeit wird sein. Ein neuer Leib, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ist der Gedanke klar? Wenn ihr die asiatischen Religionen betrachtet, die Jenseitshoffnung der asiatischen Religionen, da wird es ganz verschwommen und nebulös. Das Ziel ist im Hinduismus, sich im Brahma, in dem ewigen Weltgesetz, Weltgeist, sich aufzulösen. Was heißt das? Gott lässt das Bisherige verschwinden. Das heißt, unser ganzer Kosmos, die Erde, das gesamte Weltall, unvorstellbar, haben keinen Bestand. Sie verschwinden und lösen sich auf. Das Bild, das hier gebraucht wird, ist wie, wenn man zu Hause einen alten Teppich im Wohnzimmer hat und den rollt man zusammen und stellt ihn raus zum Sperrmüll. Ja? Ein unvorstellbarer Vorgang. Die Erde und der Himmel verschwinden vor dem Richterthron des Erhabenen. Zusammengerollt wie ein alter Teppich, auf die Seite gestellt. Das heißt, alles, was uns bisher umgab, wofür wir lebten, was uns wichtig war, wird eines Tages nicht mehr sein. Das, woran unser Herz hing, das Häuschen, das wir uns mit Mühe erarbeitet haben, können einige mitfühlen, gell? Verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Wenn aber alles schwindet, was bleibt dann? Dann steht der Mensch allein vor seinem Gott. Es wird nichts mehr da sein, wohin er sich verstecken kann. Keine materiellen Dinge, an deren unsere Lebensleistung zu messen wäre. Nur ich allein als Mensch stehe vor Gott und all das, was ich im Blick auf das Reich Gottes wirken durfte. Ja, es wird nicht besser auf dieser Welt, wie uns die Optimisten seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten weismachen und glauben machen wollen. Eher haben die Recht, die uns vor drohenden Gefahren, vor der Vernichtung der Erde durch Menschenhand warnen. Auch das Meer wird nicht mehr sein. Das Meer, es blieb stets eine Gefahrenquelle, trotz aller Faszination für den Menschen. Es wurde nie Wohnung. Ich weiß nicht, wer schon mal auf einer Hallig in Nordfriesland war. Sind diese kleinen Inselchen im Wattenmeer, wunderschön im Sommer, aber im Winter, in der Sturmflut, da wird es einem ganz anders. Wenn das Wasser bis zum Haus kommt, die sind alle mittlerweile so gebaut, dass sie unten starke Betonstruktur haben, mit Stall und Unterkünften und auf die Betonstruktur dann ein Haus. Und es ist so gebaut, dass das ungefähr nach menschlicher Berechnung, das übrig bleibt. Und die Leute leben da und sind glücklich. Also ja, ich könnte mir das nicht vorstellen. Das Meer wird aber in der Offenbarung oft auch anders gebraucht, nämlich für die Völker. Wir sprechen ja auch in unserer Sprache vom Völkermeer. Und es könnte sein, dass das hier auch angedeutet wird. Die Menschen und Völker in ihrer Rebellion gegen Gott, ihren Schöpfer, werden nicht mehr sein. Es wird keine Auflehnung der Völkerwelt mehr gegen Gott geben. Das Bild gefällt mir sehr gut. Gott schafft eine neue Gesellschaftsordnung, ausgedrückt in dem Bild einer neuen Stadt, die im festlichen Schmuck auf die Erde kommt. Sie wurde von Gott im Himmel gebaut, schon Abraham, der Vater des Glaubens, hat sich nach ihr gesehnt und Jesus plant sie und macht sie bezugsfertig. Johannes 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und diese Stadt aus purem Gold, 2200 Kilometer, Länge, Breite und Höhe, unglaublich, kann man sich nicht vorstellen. Kultur wurde bisher immer in Städten geschaffen und in Städten geboren. Aber gleichzeitig haben Städte auch etwas Unheimliches, Menschenfeindliches. Viele Städte in der Welt werden unregierbar. Die größte Stadt der Welt, 2020 schätzt man, wird Mexico City sein mit 30 Millionen Einwohnern. Dann kommt Shanghai, 20 Millionen, Kalkutta über 20 Millionen, Istanbul hat bereits 10 Millionen. Die Städte explodieren und wachsen und werden immer unregierbarer. Und jetzt kommt die neue Stadt, die keine dunklen Elemente mehr kennt, sondern die nur noch Licht ist, Offenbarung 21, 10 und 11 für diese Stadt beschrieben. Und diese Stadt wartet auf die Gemeinde Jesu. Jetzt endlich wird das heimatlose, verfolgte, leidgeprüfte und geplagte Volk Gottes eine Heimat finden. Was denkt ihr wohl, mit welchen Augen Christen im Sudan das lesen? Ich bin mit einem im Gespräch, dessen Frau und Kind auf der Flucht umkamen. Und einige von euch können ihre Story, ihre Geschichte auch anfügen. Man liest dies mit ganz anderen Augen, dass Gott einen Ort des Friedens, einen Ort der Geborgenheit schafft, wo es kein Dunkles, kein Böses mehr gibt. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, der Herr setzt die vollendete Gemeinschaft. Gott wird bei seinen Menschen wohnen. So schön die Verheißung der neuen Stadt und des neuen Himmels und der neuen Erde ist, sie sind eigentlich nur der Rahmen für ein noch schöneres Bild. Denn vom Thron spricht eine große Stimme, Gott selbst will in dieser Stadt bei seinen Menschen wohnen. Die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Wir werden erinnert an das Alte Testament, Wüstenwanderung, wo ein Zelt der Begegnung war zwischen Gott und seinem Volk, mitten in der Volksgemeinschaft, und durch die Sünde des Volkes war es unmöglich und die Hütte musste außerhalb des Lagers aufgebaut werden. Der heilige, reine Gott konnte nicht inmitten unheiliger, böser Menschen leben. Und jetzt aber hört diese Trennung völlig auf. Gott selbst wird für immer bei seinen Menschen sein. Können Worte das beschreiben? Wir, sein Volk, er, unser Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde auf du und du, dem heiligen, allmächtigen Gott von Angesicht zu Angesicht leben, mit ihm selbst an einem Ort wohnen und Gemeinschaft haben? Das gibt es in keiner Religion. Und es geht noch weiter. Gott selbst will die Seinen trösten. Gott selbst hebt die letzte Distanz auf zwischen dem Menschen und ihm. Er geht auf uns zu und dient uns. Viele werden nicht jubelnd dort ankommen. Nicht wenige werden Tränen in den Augen haben. Tränen aus schlaflosen, einsamen Nächten. Tränen über die eigene Schuld. Tränen der Buße und Reue. Tränen der Qual in Verfolgung. Tränen aus Krankheitsnöten, Tränen über Gebrechen und Schwachheit, Tränen über geliebte Menschen, die vielleicht nicht da sind. Und jetzt zeigt sich, was rechte Vaterschaft ist, was ein echter Vater ist. Er geht auf seine Kinder zu und trocknet ihre Tränen. Ist das nicht ein tolles Bild? Gott selbst will unsere Tränen trocknen. Gott selbst will all das Bedrückende wegnehmen. In der Nähe zum Vater hört alles auf, was uns bisher belastete, bedrückte, quälte, Sorgen macht. Das Leid, wie viel, unendlich viel Leid gibt es auf dieser Welt. Das Geschrei, das Kriegsgeschrei, das zornige Rufen, der Streit, der Krieg der Völker, der Krieg der Familien, der Schmerz. Wörtlich die Mühsal, die Pein, die vergebliche Arbeit und der Tod, der schrecklichste und letzte Feind des Menschen, wird nicht mehr sein. Alles, was bisher uns Menschen bedrückt, ist weg. Wir können nur ahnen, was das bedeutet. In den Armen des Vaters sein, welch ungeheurer Trost für verzagte, geängstete, belastete Menschen. Ein Mann, es war der Vater eines berühmten Theologen, lag auf dem Sterbebett, Angehörigen, die Kinder waren um ihn versammelt Sie wussten, ihr Vater war ein tiefgläubiger Mann und sie erzählten ihm, ach Vater, jetzt darfst du in den Himmel gehen und da gibt es goldene Gassen und Perlentore und da wird alles schön sein. Freust du dich nicht? Der alte Mann sagt, ich bin all ein Blunder, das interessiert mich gar nicht. Kinder sind erschrocken, was? Unser Vater, sagt er, das interessiert mich alles nicht. Ich sehne mich danach, in den Armen meines Vaters zu sein. Das ist mein Ziel. Alles andere ist nicht wichtig. Ja, ein Rinecker, ein Bibeltheologe hat gesagt, was nützte all die Pracht, die uns beschrieben wird, wenn Gott nicht drinnen wäre und diese persönliche Gemeinschaft mit Gott nicht da wäre? Der dritte Gedanke, Gott selbst bringt die klare Scheidung. Diese unwahrscheinlich große, faszinierende, herrliche Aussicht gibt der Herr seiner Gemeinde uns, die wir mitten im Kampf stehen, die wir mitten im Leben sind, herausgefordert sind, Stress haben. Sie gilt ebenso uns wie der Gemeinde vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren. Wir stehen ja mitten im Leben, wir erfahren Versuchung. Wir erleiden Anfechtung, wir stehen unter Druck und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt geht nicht mehr viel mehr. Vielleicht denkt ihr, na, bei mir geht noch viel, oder? Also ich habe schon manchmal das Gefühl, jetzt braucht nicht mehr viel kommen. Für uns richtet er am Ende eine große Wegtafel auf. Und diese Wegtafel will uns auffordern, haltet durch. Nimm das ernst. Es wartet ein großes Ziel auf dich. Ja, Gott selbst wird eine Trennung durchführen. Er kann seine bleibende Heimat, seine unaussprechliche Gemeinschaft nicht jedem geben. Warum? Glaube ist eine Freiwilligkeitssache. Gott zwingt niemand zu dieser Gemeinschaft. Das wäre ja furchtbar, oder? Wenn ein Mensch sagt, es gibt keinen Gott und wenn es einen gibt, dann interessiert er mich nicht und jetzt soll er die Ewigkeit mit diesem Gott in seinen Armen verbringen? Gott erfüllt dem Menschen nur seinen Willen. Und gleichzeitig ist es eine Ermutigung für die Überwinder. Er macht dieses Angebot, was ist das? Selig oder wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Überwinder sind nicht Leute mit großartigen Fähigkeiten, die alles im Griff haben, die besondere Fähigkeiten, Erkenntnisse haben, die alle Rätsel lösen können, die jedes Problem schaffen. Überwinder sind Leute, die mit dem Auftrag und der Zusage Jesu ernst machen. Sie sind Leute, die auf Jesus Christus und sein Wort bauen. In Offenbarung 12 heißt es, sie überwinden durch des Lammes Blut. Das heißt, sie wissen, dass Jesus alles für sie getan hat. Deswegen richten sie ihren Blick auf ihn und folgen seiner Stimme. Und im täglichen Gehorsam halten sie die Verbindung mit ihm fest und stellen sich auf seinen Sieg. Das heißt, Überwinder sind Leute, die zielorientiert leben, die nicht inmitten des Alltags und der vielen Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, das Ziel aus den Augen verlieren. Das heißt konkret, Kampf mit Leid, mit Anfechtung, mit Zweifel, mit Versuchung, mit Fallen und vielleicht manchmal Verzweifeln. Keiner von uns ist aus diesem Kampf herausgenommen. Ich habe gedacht, wenn man dann mal älter wird und so Richtung Pension geht, dann wird alles viel leichter. Die Älteren wissen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass die letzte Wegstrecke wie in den Bergen oft die steilste ist und uns nochmal besonders herausfordert. Nicht, wenn man so einen Berg besteigt, denk an den berühmten Fujisan in Japan, unten auf 2000 bis 2000 Meter Höhe, Wald, wunderschön bewaldet, da muss man fast durch den Urwald gehen Und dann auf einmal geht es über Geröllfelder und dann wird es immer steiler und immer steiler. Und als ich mit einigen Teenagern da war, bei 3000 Meter, haben sie gesagt, Onkel Siegfried, so hieß ich damals in Japan, uns reicht's, wir drehen um. Und ich dachte, hey, noch 500, 600 Meter, wir sind am Gipfel, ich bin zum ersten Mal am Fuji. Sie haben umgedreht. Ich sage, okay, drehen wir um. Die letzte Wegstrecke ist oft die steilste. Überwinder sind Leute, die sich in den Schatten des Kreuzes flüchten und von diesem Sieg Jesu erleben. Die nach einem Fall nicht liegen bleiben, hat sowieso keinen Wert, sondern aufstehen zu ihrem Herrn. Gehen, sich von ihm Kraft holen und weitermachen. Das Schönste kommt noch. Glaubt man das? Und da glaubt man, ich habe manchmal den Eindruck so in Europa, wir haben uns so eingerichtet, 70 Jahre Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg, jeder ist irgendwie abgesichert mit Pension, Häuschen, Wohnung. Ich kenne Leute, die haben mittlerweile mehrere Häuser, sie wissen nicht, welches sie behalten sollen, welches renovieren oder was eins verkaufen und die anderen damit rechnen. Ich denke, meine Güte, haben die Leute Probleme. Manchmal hätte ich gern welche davon, von den Problemen. Da könnte ich andere abgeben, aber ich merke, Leute, das ist alles einmal weg. Aber die Gefahr, wenn es uns so relativ gut geht und wir relativ abgesichert sind, ich weiß, es geht niemand wirklich gut und niemand hat genug, ich lebe jetzt lang genug in Österreich, dass das Jammern schon Teil meiner Seele geworden ist, aber im Vergleich zu vielen anderen auf dieser Welt ist es schon anders. Aber vielleicht verführt uns dieser Wohlstand, den wir geschaffen haben, ist ja unsere Leistung auch dazu, dass wir dieses Schönste, was noch kommt, völlig aus den Augen verlieren. Ich möchte euch einfach dieses Bild nochmal vor Augen stellen. Leute, das Schönste kommt noch. Das Ziel, in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater zu sein, in seinen Armen zu liegen und die Tränen von ihm getrocknet zu bekommen. Das ist das große Ziel, auf das wir zugehen. Und das für alle Ewigkeit. Und Leute, lasst uns unsere Freunde einladen und ihnen Mut machen, mit uns diesen Weg zu gehen, mit uns auf dieses Ziel zu sehen. Es gibt nichts Größeres und Besseres. So schön das Häuschen im Grünen ist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du ein Herr bist, der uns nicht in irgendwelchen nebulösen Gebilden leben lässt und irgendwelche Vorstellungen uns vor Augen malt, sondern uns ganz reale Verheißungen gibt auf die Zukunft. Und Herr, ich bitte dich von Herzen, dass unter uns in Österreich, in Europa, diese Sehnsucht nach der Ewigkeit ganz neu wächst. Und dass wir ganz neu ergriffen werden davon und diese Botschaft verinnerlichen und an unsere Freunde weitergeben. Und lass auch den vielen Menschen, die jetzt auf der Flucht nach Europa sind oder in Europa angekommen sind, das deutlich werden. Das Ziel ist nicht Europa und der Wohlstand hier, das Ziel ist die Ewigkeit bei dir, die weit mehr ist als das, was wir auf dieser Welt erreichen können. Vergib uns unseren Kleinglauben. Vergib uns, dass wir uns so eingerichtet haben, wie der Sibal singt in seinem Lied. Wir beten laut, Herr, komm bald wieder und denken leise, jetzt noch nicht, weil wir unser Leben noch genießen möchten. Lass uns dieses Ziel ganz neu vor Augen stehen und auf dieses Ziel hinzuleben.